SWR 2 Forum.
Heute vom Schicksal befreit, wie autonom ist der Mensch, am Mikrofon Holger Gola. Über Jahrtausende glaubten die Menschen an das Schicksal, das ihnen die Götter auferlegten. Heute lernen wir, unser Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Autonomie und Selbstverwirklichung lauten die obersten Gebote in der säkularen Gesellschaft. Aber ist wirklich der Mensch allein seines Glückes Schmied? Im Laufe des Lebens macht jeder irgendwann die Erfahrung, dass die Selbstbestimmung an Grenzen stößt. Bis heute sprechen wir von Schicksalsschlägen, wenn eine schwere Krankheit, ein Unfall, der Verlust von Angehörigen die Lebensplanung über den Haufen werfen. Sind wir tatsächlich allein dem Zufall ausgeliefert oder brauchen wir den Trost einer göttlichen Vorsehung? Darüber diskutieren wir mit Dr. Sebastian Morken, Professor für Religionspsychologie an der Universität Marburg, mit Dr. Magnus Stret, Professor für katholische Fundamentaltheologie an der Universität Freiburg und mit Dr. Jürgen Werner, Professor für Philosophie an der Universität Witten-Herdecke. Zum Jahreswechsel haben Bleigießen, Horoskop oder weise Sprüche, manchmal sogar aus der Bibel Konjunktur. Schließlich soll das neue Jahr unter einem guten Stern stehen. Professor Morken, wie verbreitet ist noch heute der Glaube an Schicksal oder an Zufall?
Wie verbreitet der Glaube an Schicksal oder Zufall ist, kann ich jetzt konkret im Sinne empirischer Zahlen nicht sagen. Aber letztlich ist es ja so, dass wir alle als Wesen, die darüber nachdenken können, dass etwas anders sein könnte, wie das Leben weitergeht, uns Gedanken darüber machen, was dahinter steht. Ja? Sind wir letztlich nur zufälligen Kräften ausgeliefert oder gibt es Dinge, die so etwas wie Bestimmung oder auch Bedeutung hinter unserem Tun und Sein verantworten? Und diese Frage stellt sich eigentlich jeder. Die ist letztlich an unser Menschsein gekoppelt. Wir können darüber nachdenken, dass etwas anders sein könnte, als es ist. Und das ist die Grundlage dafür, zu überlegen, was ist hinter dem, was uns geschieht. Und insofern glaube ich, dass wir alle ein Stück weit diese Frage reflektieren.
Professor Werner, wie neutral, wie rational können wir über das Schicksal und den Glauben ans Schicksal sprechen?
Rational darüber zu sprechen bedeutet erstmal, sich darüber Gedanken zu machen, dass es diesen Glauben an das Schicksal in sehr unterschiedlichen, auch ritualisierten Formen im Grunde genommen gibt, seitdem wir Zeugnisse von Menschen haben. Die Altvorderen, die haben die Eingeweide von Vögeln seziert und danach befragt, wie denn die Zukunft sein könnte. Und wir befragen irgendwelche Charts, um da rauszuschließen, wie der Börsenkurs morgen ist. Das heißt, es ist in der Tat so, dass wir immer wieder sehr unterschiedliche Formen und damit ein Bedürfnis abbilden, Formen haben, die versuchen, das, was ungewiss ist, was unberechenbar ist, das, was uns damit auch Angst macht, dadurch zu bewältigen.
Glaube und Schicksal, Professor Magnus Stret, passt das für einen Theologen, zumal katholischen Fundamentaltheologen, zusammen oder müssen wir da gleich zwei Perspektiven in Augenschein nehmen?
Ich glaube, das spezifisch katholisch ist, kann ich nicht beurteilen, will ich auch gar nicht beurteilen. Aber klar ist natürlich, dass der christliche Glaube zunächst einmal mit einem blinden Schicksalsglauben aufgeräumt hat. Er hat die Vorstellung ausgeprägt, dass ein Gott existiert, der Menschen begleitend in die Geschichte hineinwirkt. Und das ist etwas anderes als Schicksalsglaube. Gleichwohl muss man natürlich auch sagen, dass die Theologie viele Denkfiguren hervorgebracht hat, die den Menschen auch wiederum seine Freiheit genommen haben.
Was meinen wir eigentlich, wenn wir von Schicksal sprechen? Manche sprechen von einem unabänderlichen Verlauf eines Ereignisses, das manchmal auch mit einer göttlichen Macht dann in Verbindung gebracht wird. Ist das das Schicksal?
Da wird man sicherlich die Konzepte unterscheiden müssen. In der griechischen Mythologie ist Schicksal etwas ganz anderes, als es dann zum Beispiel in der Christentumsgeschichte geworden ist. Zunächst einmal würde ich sagen, das ist die profane Erfahrung, die Alltagserfahrung, dass wir unser Leben nicht so im Griff haben, wie wir es gerne hätten. Also wir sind nicht so selbstbestimmt, der Autonomie fähig, wie tatsächlich freie Menschen das für sich erwünschen. Und diese Erfahrung, dass es da etwas Widerständiges gibt, wird dann sehr schnell als Schicksal ausgedeutet.
Wobei es darauf ankommt, auch darauf hinzuweisen, dass das nicht immer nur Widerfahrnisse sind, die schrecklich sind oder die einen stören in seinem Lebensverlauf, sondern dass das durchaus auch Widerfahrnisse sein können, die mit großer Beglückung wahrgenommen werden. Also wenn man einen Menschen trifft, in den man sich verliebt und bei dem man so etwas wie, und das möchte ich vielleicht als eine modernere Form der Übersetzung dieses Wortes Schicksal sehen, eine Art von Bedeutsamkeit erlebt, dass das schicksalshaft gewesen ist, dass man diesen Menschen getroffen hat. Und viele solcher Begegnungen und Bewegungen lassen sich eben über dieses Wort beschreiben. Und das, was man damit macht, ist, dass man der eigenen Geschichte im Verlauf immer wieder auch Orte und Zeiten zuschreibt und auch zumutet, die man besonders herausstreichen möchte, denen man, ja, ich scheue mich nicht zu sagen, so etwas wie Sinn beilegen möchte dadurch.
Wer spricht denn von Schicksal? Sind das tiefgläubige Menschen oder ist das jeder von uns, der versucht, für etwas, was ihm widerfahren ist, was er erlebt hat, egal ob negativ oder positiv, dann eine Bedeutung zu geben?
Nee, ich denke, Schicksal ist erstmal überhaupt nicht gekoppelt an das Religiöse, sondern an die Erfahrung, dass es Entscheidungen, Ereignisse und Erlebnisse gibt, die unserer Kontrolle entzogen sind und die von außen mit uns geschehen. Und dann kann man den Schicksalsbegriff ja gewisserweise differenzieren. Wie verstehen wir diese unserer Entscheidung entzogenen Erfahrungen? Ist das der bloße Zufall, und auch Zufall als Schicksal ist ja ein Konzept, oder ist hinter dieser schicksalhaften Begegnung oder Erfahrung, die wir im Leben haben, ein Plan, eine höhere Bestimmung, ein geheimes Gesetz? Und dann wird es eher religiös oder transzendenzbezogen. Insofern ist es für uns alle die Auseinandersetzung zwingend, dass wir nicht alles unter Kontrolle haben. Das Letzte, was wir nicht unter Kontrolle haben, ist der Tod und Krankheit und Leiden, aber auch viele kleine Dinge. Das ist etwas, was jeder kennt, aber wie wir das interpretieren, ja, ob das das Ergebnis unseres Horoskops und des Aszendenten des Gegenübers ist, ob das Gottes Plan ist oder ob wir einfach Glück gehabt haben, das ist der zweite Schritt.
Ich möchte aber betonen, dass es nicht nur daran hängt und vielleicht nicht mal vornehmlich, dass da etwas dem Kontrollverlust oder der Kontrollentzogenheit anheimgegeben ist, sondern es sind Dinge, die wir als schicksalshaft, vielleicht auch als Schicksal bezeichnen, denen wir irgendetwas noch aufladen möchten, was sich aus dieser Situation selber nicht ergibt. Kontrollverlust erlebe ich auch dann, wenn der Zug weggefahren ist und ich eben noch am Bahnsteig stehe, weil ich eine halbe Minute zu spät gekommen ist. Ich würde das noch nicht als Schicksal bezeichnen. Aber wenn ich dadurch einen im Nachhinein wesentlichen Termin meines Lebens verpasst habe, dann wäre ich möglicherweise geneigt, diesem Ereignis, dass ich den Zug verpasst habe, eine Bedeutung oder Bedeutsamkeit zuzuschreiben, die das nochmal in sonderlicher Weise aufwertet.
Herr Wern hat gerade einen Begriff aufgenommen, der in der Gegenwartssprache relativ selten inzwischen nur noch fällt. Das ist der Begriff Sinn. Und ich glaube in der Tat auch, dass Menschen, Friedrich Nietzsche hat vom nicht festgestellten Tier an dieser Stelle gesprochen, über die Alltagserfahrung hinaus Erzählungen braucht, mit denen sie ihr Leben ausdeuten und mit denen sie dann zugleich das Leben anderer Menschen, am Ende Geschichte, Welt ausdeuten. Und spätestens an dieser Stelle werden diese konkreten Alltagserfahrungen, die können als leidvoll, schicksalhaft interpretiert werden, aber auch als Wohltat, von wo aus immer auch die kommen mögen, werden diese Geschicke, das Staunen, was mir widerfährt, in einen größeren Erzählzusammenhang gebracht. Und erst an dieser Stelle entsteht das, was Religion genannt wird. Religion ist eigentlich etwas Spätes in diesem ganzen Gemengelage.
Wenn wir etwas erfahren, erleben und von Schicksal sprechen, sind dann wir das selbst, die das Schicksal, unser Leben interpretieren, indem wir gewissermaßen eine Story beifügen, damit wir das auch gut einordnen können?
Ja, zunächst einmal sind wir es selbst. Das, was wir als religiöse Ausdeutungssysteme kennen, aber auch als nicht religiöse Ausdeutungssysteme von Mensch, Geschichte und Welt, ist immer anthropogenen Ursprungs. Das heißt, Menschen sind diejenigen, die diese Narrative prägen. Natürlich kann es sein, dass hinter einem religiösen Ausdeutungskonzept ein Gott steht, der dem entspricht, aber wir wissen das nicht. Sondern zunächst einmal sind wir es, die so ausdeuten.
Das Spannende daran ist ja, dass wir, die wir das ausdeuten, eben von uns aus gesehen nicht reicht. Also dass es da in der Tat diese subjektive Komponente gibt, aber wir wären immer bereit, dann zu solchen Ereignissen zu sagen, da ist irgendetwas, was größer ist als wir selbst, was eine Form von Objektivität hat, die wir im Zweifel nicht richtig beschreiben können. Dieser Begriff der Bedeutsamkeit, den ich hier verwendet habe und mit dem ich versuche, das Schicksalhafte zu übersetzen, den hat Heidegger gebraucht, den hat der Phänomenologe Erich Rothacker gebraucht, Hans Blumenberg gebraucht ihn. Und das sind alles Leute, die in dem Moment, in dem sie mit einer solchen Kategorie arbeiten, immer auch beifügen, dass es elementar schwierig ist, vielleicht sogar unmöglich, wirklich zu bestimmen, was damit gemeint ist. Obwohl wir, wenn wir ihn gebrauchen, immer auch bereit sind, ihn sofort zu verstehen. Weil wir solche Erfahrungen, über die dieser Begriff sich organisiert, aus unserem eigenen Leben kennen.
Aber das bedeutet eben, dass die Bedeutsamkeit, die wir den Dingen beilegen, tatsächlich eine von uns in die Dinge hineingelegte Bedeutsamkeit ist.
Ja, ja.
Das heißt, solange die hineingelegte Bedeutsamkeit Sinnpotenzial entwickelt, funktioniert es.
Professor Morgan, das hört sich ja fast so an, ich möchte Sie da mal als Religionspsychologen ansprechen, dass wir letztlich uns selbst eine Beruhigungspille verabreichen, damit das Leben aus unserer subjektiven Perspektive wie auch immer gelingt.
Das kann man so sagen. Letztlich ist die Bedeutsamkeit eine Ebene, aber es geht ja auch ein Stück weit um Verstehbarkeit. Denn manche Dinge sind ja nicht nachvollziehbar, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Da ist die Frage, kann die Religion helfen? Ist es ein Trost? Ist es ein Trost, der auf später verschoben ist? Und natürlich wissen wir aus der Psychologie, dass wir uns besser orientieren in der Welt und uns besser fühlen, wenn wir verstehen oder glauben zu verstehen, wie die Dinge sind. Das ist aber manchmal auch sehr schwierig. Vor einiger Zeit war ich auf einer Beerdigung, wo jemand sehr schrecklich ums Leben gekommen ist. Auf der Beerdigung lag ein Kondolenzbuch aus und jemand hatte ganz ernsthaft reingeschrieben, Gott irrt nie. Ich war sehr beeindruckt von diesem Satz, der ja sagt, ganz egal wie schrecklich es ist, es gibt einen schicksalhaften Plan dahinter, Gott irrt nie. Ich weiß nicht, ob das ein Trost an der Stelle ist. Ich glaube, derjenige, der das reingeschrieben hat, hat vielleicht tatsächlich versucht, sich selbst zu beruhigen. In dem Sinne, es gibt ein übergeordnetes Schicksal und eine Macht, die wir vielleicht nicht verstehen, aber wir können darauf vertrauen, dass die dort ist. Das ist natürlich ein Extrembeispiel, aber letztlich versuchen wir immer, auch über die Idee einer anderen wirksamen Macht uns selber zu ermächtigen, weil wir dann besser verstehen, warum die Dinge sind, wie sie sind.
Das, was Sie sagen, Herr Murken, das hat einen spannenden Aspekt, nämlich das zu koppeln an die Verstehbarkeit. Dass Menschen etwas verstehen möchten, das hat sicher auch damit zu tun, dass wir uns Dinge, Geschichten, Begegnungen, Gedanken, Gesetze vertraut machen möchten. Also, dass wir sie uns zu eigen machen möchten und dass wir dann in der Tat darüber dann auch Geschichten erfinden und uns an diesen Geschichten festhalten, weil nun durch diese Geschichten etwas anschaulich wird, was vielleicht anders sich auch nicht mehr erschließen lässt. Das hat im Übrigen auch dazu geführt, dass früher relativ schnell an diesem Bedürfnis der Verstehbarkeit, gerade auch von etwas, was noch nicht da ist, also Zukunft, Berufe angeschlossen haben. Also dass es in den ersten Zeugnissen, die wir hier im Abendland in der Literatur haben, immer dann auch schon Seher gegeben hat und Orakeldeuter, Menschen, die sich mit mantischen Elementen beschäftigt haben, bis dahin, dass das Schicksal einer ganzen Stadt, eines Stadtstaates wie zum Beispiel Theben, über solche Erzählungen dann auch erläuterbar wird und Tragödien darüber geschrieben werden konnten.
Mir ist natürlich nachvollziehbar, dass ein Mensch in einer solchen konkreten Situation zu dem Satz kommt, Gott irrt nie, und darin Trost findet. Aber man muss natürlich auch sehen, ich beziehe das mal nur auf die europäische Geistesgeschichte, dass der Gottglaube ganz massiv in die Krise reingeraten ist, weil man theologisch probiert hat, in alle Einzelvorgänge Sinn hineinzulesen. Grundsätzlich wird man aber sagen müssen, steht hinter dem Satz doch auch der Verdacht, dass dieser Gott, der sich angeblich nie irrt, gar nicht existieren könnte. Das können wir auf jeden Fall bis aufs 19. Jahrhundert zurückverfolgen. Die großen theologischen Innovationen haben immer da stattgefunden, wo Gott bereits in eine Krise reingeführt wurde. Ich erinnere an Personen wie Georg Büchner, Heinrich Heine und so weiter.
Im Mittelalter war das noch anders. Da gibt es auch den Schweizer Reformator Johannes Calvin, der davon ausging und sagte, es ist alles vorherbestimmt. Der Fachausdruck heißt Prädestination. Also bin ich als Mensch dann im biblischen Sinne meinem eigenen Schicksal ausgeliefert?
Ja, wer erst einmal kalvinistisch oder man muss eigentlich sagen mit Augustin denkt, kommt in die Gefahr rein, tatsächlich in einen schlechten theologischen Naturalismus hineinzugeraten. Der späte Augustinus war der Überzeugung, dass der ursprünglich freie Wille durch die Sünde Adams völlig verdorben worden sei. Da ist jetzt nichts mehr an Freiheit gegenüber Gott. Und Augustin denkt das Ganze jetzt so, dass Gott bereits in diesem einen Akt einige wenige dazu prädestiniert, also vorherbestimmt hat, dann doch noch die ewige Seligkeit zu erlangen und der Rest tatsächlich zu einer ewigen Höllenqual verdammt ist. Da ist keine Freiheit mehr vor Gott. Und aus diesem Geist heraus organisiert man dann zutiefst anthropologisch pessimistisch das Gemeinwesen mit entsprechenden harten Durchgriffen auch bezogen auf die, die dann das Ethos verletzen. Nochmals also, das ist wichtig zu sehen, die Theologie hat sich eigentlich aufgrund ihres Sündendenkens sehr schwer damit getan, eine wirkliche Freiheit vor Gott zu denken.
Vielleicht ist die Psychologie als Disziplin hilfreich, diese sehr breit gespannte Dichotomie zwischen göttlich auf der einen Seite und Zufall und Sinnlosigkeit auf der anderen Seite noch etwas zu ergänzen. Die Frage, was sind die Kräfte, die uns als Menschen prägen? Ist es eine göttliche Vorherbestimmung oder ist es der Zufall? Muss durch die Psychologie insofern ergänzt werden, als uns natürlich unsere Erfahrungen bewusst und unbewusst sehr prägen und zu dem führen, was wir sind und auch was wir erleben. Das, was wir das Unbewusste nennen, es ist eine mächtige Kraft, die sehr viel mehr die Entscheidungen, die wir treffen, aber auch die Begegnungen, die wir machen, beeinflusst, als uns eben bewusst ist. Und das ist etwas, wo wir ja immer mehr verstehen, dass zum Teil auch über die Generationen weitergetragen wird. Das Thema der Kriegsenkel, der transgenerationalen Traumata ist etwas, was im Moment sehr viel Aufmerksamkeit findet. Sodass wir sagen müssen, auch hier ist natürlich unsere Autonomie und Freiheitsgrade eingeschränkt in dieser Sichtweise, aber nicht durch göttliches Wirken oder durch Zufall, sondern dass wir letztlich uns bewegen, bewusst und unbewusst in dem Korridor, den uns unsere Erfahrung, die Erfahrung unserer Kulturen, unserer Vorfahren vorbestimmen und natürlich auch unsere biologische Ausstattung und unsere genetische Disposition. All das definiert letztlich einen Korridor, in dem wir uns bewegen und der uns Möglichkeiten gibt, aber manches eben auch verhindert.
Ja, ich möchte das mal herausholen aus dieser Objektivität. Ist das so oder ist das nicht? Ist der Mensch vorbestimmt oder ist er es nicht? Sondern es versuchen, vor dem Hintergrund nochmal deutlich zu machen, welche Frage eigentlich damit beantwortet wird, beziehungsweise welches Problem damit versucht wird zu lösen. Es ist letztlich, dass wir so etwas erleben wie gelegentlich ein Sinnvakuum. Also dass eben das Bedürfnis einer wichtigen Geschichte des eigenen Lebens noch irgendetwas hinzuzufügen, von dem wir meinen, dass das aus dem, was wir in dieser Geschichte selber sehen, sich nicht ergibt. Und nicht jeder Satz taugt dann auch, um eben ein solches Sinnvakuum zu befriedigen, beziehungsweise Sätze, die auch früher gesprochen worden sind, taugen vielleicht heute nicht mehr. Das ist eine Frage, wie groß dieses Vakuum ist und dann eben auch, zu welcher Zeit so etwas gesagt wird. Und wenn dann Sätze fallen wie Gott irrt nicht, also ein objektiver Satz, der ja fast so eine Art Gesetz beschreiben möchte, zu einem Ereignis hinzugefügt wird, dann kann man vielleicht verblüfft dastehen und sagen, hilft das jetzt? Also ist das etwas, was auf die Trostbedürftigkeit eines einzelnen Menschen wirklich antwortet? Und wenn in der Geschichte ja bis dahin, dass eben Dogmatiken darüber entwickelt worden sind, über den freien Willen und die Unfähigkeit vielleicht des Menschen frei zu sein, befunden worden ist, weil alles vorherbestimmt worden ist, dann würden wir möglicherweise heute sagen, das sind Versuche, sich über den Weltgang, so wie man das damals eben gemacht hat, sich Gedanken zu machen. Aber das ist nichts, was heute unser Bedürfnis, so etwas wie eine Leerstelle, in der wir Sinn vermuten bzw. suchen, dann auch sinnvollerweise füllen zu können.
Aber es ragt, Herr Werner, noch weit in die Gegenwart hinein, diese Religionsbestände. Also ich gehe nochmal zurück auf Augustinus. Ich bin schon der Ansicht, dass dessen Denken beide Kirchen bis heute massiv prägt, aber nicht so, dass tatsächlich noch geglaubt würde, was Augustinus damals gedacht hat. Augustinus hat letztlich unter dem Ideal eines spätantiken Mannes gelitten und das Ideal lautete vollkommene Selbstbeherrschung, sondern das ist alles verabschiedet, aber diese Leerstelle, die ist
eben da. Die Leerstelle ist da,
ja. Und die wird jetzt neu aufgefüllt. Und dieser Satz, der jetzt schon häufiger zitiert worden ist in dieser Notsituation, Gott irrt nie, hat jetzt eine völlig andere Bedeutung angenommen, als das in Dogmatikkonzepten von vorherigen Jahrhunderten der Fall war.
Kann das auch damit zusammenhängen, wenn wir von einem Plan für unser Leben sprechen oder von einem Sinnvakuum, dass wir damit auch unsere eigene Verantwortung reduzieren? Da ist ja etwas Höheres, das ist mir nicht verfügbar, also kann ich gar nichts dafür, wie etwas sich entwickelt hat und geworden ist.
Vielleicht nicht absichtlich, aber natürlich steckt da so etwas wie ein Entlastungsbedürfnis auch dahinter, Dinge nicht tragen zu müssen, von denen man zumindest glaubt, dass man sie nicht tragen könnte. Das aber ist eben auch nicht nur in den schrecklichen Situationen so, sondern auch in den geglückten und glücklichen Situationen so, dass wir auch da so etwas wie einen vielleicht manifesten Überschuss erleben, von dem wir nicht wirklich wissen und der uns auch mit einer großen Unsicherheit vielleicht erfüllen kann, ob wir ihn tragen können. Also wenn wir eben in der Begegnung mit einem Menschen, den wir begonnen haben zu lieben, jetzt nun diese Liebe als so fast übermäßig empfinden, dass wir uns vielleicht fragen, ob wir ihr gerecht werden können.
Die Entlastung geht natürlich auch in die andere Richtung. Es ist natürlich auch eine große Belastung, wenn wir an der Idee festhalten, alles autonom planen zu müssen, kontrollieren zu können und unser Leben komplett selbst zu verwalten. Vielleicht kennen Sie den Spruch, wie bringt man Gott zum Lachen? Erzähl ihm deine Pläne. Und die Vorstellung, dass wir eben nicht alles planen können, sondern dass es in irgendeiner Weise Kräfte gibt, die uns wohlwollend mitgestalten, ist auch in der Richtung eine Entlastung. Das ist natürlich auch keine schlechte Vorstellung, dass wir in irgendeiner Weise, sei es in der Vorstellung eines Schutzengels, eines uns bestimmten Horoskopes, karmischer Verstrickung, in eine höhere Ordnung eingebunden sind.
Der Soziologenkollege Ulrich Bröckling in Freiburg spricht davon, dass Menschen in technologisch-ökonomisch modernisierten Gesellschaften permanent unternehmerisch mit sich umgehen müssten. Letztlich wiederholt sich hier so etwas wie die spätmittelalterliche Leistungsfrömmigkeit. Man muss hochgradig effizient sein und weiß bereits in diesem sich selbst ausagieren, dass es nicht reichen wird. Und manchmal frage ich mich, ob nicht in diese Erfahrung hinein die Sehnsucht entsteht, doch fremdgesteuert zu sein und sei es durch religiöse Mächte, Schicksalsmächte oder wie man immer die umschreiben will. Es ist ja schon erstaunlich, dass in unserer Gesellschaft, die doch in allen Teilsystemen massiv auf Rationalität setzt, Religiosität einen neuen Boom entwickelt.
Diese Sehnsucht wird ja erfüllt. Also es sind ja gerade diese selbstunternehmerischen Menschen, bis dahin, dass sie auch als Unternehmer in einem Beruf arbeiten, die das dann auch als Sehnsucht verobjektivieren und sich Berater ins Haus holen, die man interpretieren und lesen könnte, diesen Beruf auch so verstehen könnte, als eben die Nachfolger der Orakeldeuter, die einem versuchen, eben gerade von diesem unternehmerischen und der damit einhergehenden, vielleicht auch manchmal eben nicht tragfähigen Verantwortung zu entlasten. Strategieberater oder was auch immer. Ich glaube, es war Mike Tyson, der Boxweltmeister, der mal gefragt wurde, was er denn für eine Strategie, was er denn für einen Plan hätte. Man müsste im Zweifel auch unterscheiden zwischen diesen beiden. Was er denn für eine Strategie hätte, um seinen Gegner zu schlagen. Und er sagte, naja, ich habe genau so lange eine Strategie, bis mir jemand was aufs Maul schlägt. Das ist genau die Erfahrung, um die es dann geht. Dass man eben bei allem, was man sich vornimmt, immer wieder erlebt, dass das eben nicht so aufgeht und manchmal es auch so drastisch erlebt, dass man ja glücklich ist, wenn man jemanden hat, dem man das dann auch vorlegen kann, mit dem man das ins Gespräch setzen kann. Vielleicht ist das auch der Ansatz dessen, was Sie, Herr Stried, jetzt unter dem religiösen Bedürfnis auch beschrieben haben, dass man das irgendwohin verorten kann, wo man meint, das ist da gut aufgehoben und wird im Zweifel auch behandelt und beantwortet.
Meine Befürchtung ist nur ein wenig, dass dann die religiöse Welt notwendig als Gegenwelt zu dem sonstigen Leben konzipiert werden muss und damit auch fast schon notwendig Züge des Irrationalen annimmt. Und das halte ich für eine hochprekäre Situation, Ernst Troeltsch hat bereits von der Differenz von Alltags- und Sonntagskausalität gesprochen. Was alltags gilt, darf sonntags nicht mehr gelten und gleichzeitig darf das, was sonntags gilt, nichts mit dem zu tun haben, was in den Alltagssituationen gelebt werden will. Und da bin ich nicht ganz sicher, ob das dauerhaft tatsächlich produktiv ist, auch bezogen auf sehr existenzielle, auf Sinn zielende Fragen des Menschen.
Professor Morken?
Ja, ich würde das gar nicht aufspannen zwischen Rationalität und Irrationalität, sondern eher sehen, auf der einen Seite ist die Idee der Autonomie, die tatsächlich in unserer Gesellschaft unglaublich betont wird, auch in jeder Art von schulischer Entwicklung, in jeder Art von Psychotherapie geht es immer darum, Autonomie zu stärken. Und ich glaube, dass wir tatsächlich verleugnen und übersehen, wie sehr es auch ein gegenläufiges Bedürfnis gibt. Ich nenne das ganz gern das Bedürfnis nach wohlwollender Abhängigkeit. Hier kann man fragen, inwieweit kann eine Religion dieses Bedürfnis nach wohlwollender Abhängigkeit befriedigen? In diesem Sinne würde ich auch nicht von religiösen Bedürfnissen sprechen, sondern immer nur von psychologischen Bedürfnissen, die aber unter Umständen religiös befriedigt werden können. Dann ist man aber raus aus der Idee, dass Religion auf der irrationalen Seite sein muss, um sinnvoll Antworten zu finden.
Ja, aber nicht notwendig. Es kann ja durchaus sein, dass das, was dann tatsächlich sich als Religiosität generiert, das subjektive Bewusstsein bestimmt, völlig konträr zu dem steht, was ansonsten als rational eingesehen ist. Also da sehe ich nicht, dass das notwendig sozusagen komplementär sein muss.
Ja, das stimmt. Aber ich meine, das ist ja nun per se, also religiöse Narrative sind ja immer ein Stück irrational und sind ja letztlich Offenbarungsexegese, auf denen sich dann eine rationale Kette aufbaut. Aber in ihrem Grundrational sind sie ja axiomatisch und nicht zu überprüfen. Da haben Sie natürlich recht.
Im SWR2-Forum diskutieren wir heute vom Schicksal befreit, wie autonom ist der Mensch, mit dem Religionspsychologen Professor Dr. Sebastian Morken von der Universität Marburg, mit dem Fundamentaltheologen Professor Dr. Magnus Streeth aus Freiburg und mit Professor Dr. Jürgen Werner, Philosoph an der Universität Wittenherdecke. Wir haben den Begriff Autonomie immer mal wieder schon ins Gespräch gebracht, aber was heißt denn philosophisch, theologisch, religionspsychologisch Autonomie überhaupt? Herr Werner, beginnen Sie doch mal bitte.
Und dann beginne ich mit einer Übersetzung. Man gibt sich sein Gesetz selbst und fragt, was das denn am Ende bedeutet. Das könnte bedeuten, dass in den Entscheidungen, den Lebensentscheidungen, die ich treffe, ich mich orientiere an Prinzipien, die mit Regeln zu tun haben, die weit mehr umfassen und weit mehr bestimmen als eben nur das, was in dieser Lebensentscheidung dann auch beschlossen werden muss. Und dass ich mir selber Auskunft gebe über diese Regeln, nicht nur mir dann auch, sondern in dem Augenblick, in dem solche Entscheidungen dann sichtbar werden, also öffentlich werden, ich auch in der Lage bin zu begründen, warum ich das so und nicht anders beschlossen habe, sodass ich also eben über diese Regeln, die dann ein Gesetz werden, wenn sie weit über dieses eine nur, was da entschieden ist, oder große Phase eines Lebens vielleicht, was da entschieden werden müsste, hinausreichen, über diese Regeln, über dieses Gesetz eben auch anderen gegenüber insofern Auskunft zu geben vermag, als ich sie ja vor den vernünftigen Fragen dieser anderen zu rechtfertigen vermag.
Ich knüpfe da unmittelbar an. Autonomie meint, sich selbst ein Gesetz geben zu können und jetzt füge ich noch hinzu, auch zu müssen. Denn das ist die Besonderheit von menschlichen Wesen, dass sie unausweichlich in die Lage hineingesetzt sind, sich tatsächlich in Freiheit bestimmen zu müssen. Das ist der erste Aspekt. Der zweite Aspekt, aber natürlich findet das in einem Raum statt, der bereits geprägt ist durch vergangene Generationen. Menschen sind immer vergesellschaftete Wesen, sodass der tatsächliche Freiheitsraum natürlich deutlich enger ist, als das ein zu groß aufgespreizter Begriff von Autonomie beschreibt. Das heißt, die Autonomie besteht auch immer darin, sich zudem in ein Verhältnis zu setzen, das mich bereits prägt. Deshalb wird auch ein philosophischer Autonomiebegriff notwendig und das Gespräch mit der Psychologie suchen müssen. Vielleicht noch ein dritter wichtiger Aspekt. zumindest in den modernen moralphilosophischen Diskursen, Gerechtigkeitstheorien, meint Autonomie immer auch das Recht auf individuelle Selbstbestimmung zu haben. Und an dieser Stelle hat es in den letzten Jahrzehnten eine vehemente Kollision zu den Religionssystemen, zu den christlichen Dogmatiken gegeben, weil hier in diesem Denken dieses Recht längst nicht so anerkannt ist, wie dies anerkannt sein sollte.
Da kann man gut dran anknüpfen. Psychologisch ist der Autonomiebegriff oft in Gegensatz gesetzt zu der Idee von Abhängigkeit. Also Jugendliche entwickeln ihre Autonomie gegenüber ihren Eltern. Die Abhängigkeit wird in Frage gestellt. Insofern ist die Frage der Selbstbestimmung im Gegensatz zur Fremdbestimmung hier im Begriff enthalten. Und das kann man natürlich auch aufs Religiöse transportieren. Sie haben es gerade gesagt, Herr Stried. Die Frage, inwieweit ist mein Leben auch wirklich frei in dem Sinne, dass ich für mich selber bestimmen kann? Oder inwieweit bin ich einem höheren Gesetz unterworfen? Inwieweit ist Dienen ein Konzept, das die Religion von mir verlangt? Das ist die eine Achse, in der Autonomie auch psychologisch eingebaut ist. Aber was wichtig ist und was ich ergänzen möchte, ist, dass der Autonomiebegriff auch an die Idee von Verantwortung geknüpft ist. Wer autonom selbst bestimmen will, muss auch die Verantwortung für sein Handeln tragen, muss die Konsequenzen für sein Handeln tragen.
Ich möchte noch auf ein Bild hinweisen, das vielleicht nicht der Erfinder der Autonomie, aber der maßgebliche Denker der Autonomie gebraucht hat, Immanuel Kant. Jetzt nicht in seinen moraltheoretischen Schriften, sondern in seiner Kritik der reinen Vernunft. In dem Moment, in dem er versucht zu beschreiben, was denn Freiheit sei. Und dass er deutlich macht, dass Freiheit eben nicht ein Gegenbegriff von Abhängigkeit ist. Ja. Indem er von einem Vogel erzählt, der sich in die Lüfte erhebt und in dem Gefühl, sich erheben zu können, auch das Bewusstsein entwickelt, wirklich frei zu sein. Und in dem Überschwang dieses Gefühls denkt, ach, könnte doch auch noch der Luftwiderstand verschwinden. Und jeder weiß, was passiert, wenn der Luftwiderstand weg wäre. Dieser Vogel würde wie ein Stein vom Himmel fallen. Und an diesem Bild versucht Kant deutlich zu machen, letztlich, dass Freiheit eine bestimmte Form von Abhängigkeit darstellt und nicht der Gegenbegriff.
Interessant ist ja in Bezug auf den Begriff der Autonomie, wie das auch umgangssprachlich im Verhältnis zum Schicksal gesehen wird. Das Schicksal in die Hand nehmen, dann wird ja deutlich, dass sich das plötzlich wieder verschränkt, als seien wir autonom und wirksam in der Weise, dass wir selbst unser Schicksal gestalten können und in die Hand nehmen. Und das finde ich eine ganz spannende Entwicklung.
Vielleicht noch anschließend an einen Begriff von Herrn Murken, an den Begriff der Verantwortung. Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, nur wer autonom ist, kann überhaupt ethische Verantwortung übernehmen. Ohne Freiheit keine Moralität und nicht die Möglichkeit, tatsächlich Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen. Das bedeutet aber gleichzeitig auch, in einem Narrativ, in einer religiösen oder auch nicht religiösen Erzählung, wo alles immer nur durch die Schicksalskategorie ausgedeutet ist, kann es keine Moralität und keine Ethik geben. Was ich als Mensch kann, ist zu akzeptieren, dass ich nicht alles aus mir selbst hervorbringen kann, dass ich absolut abhängig bin von biologischen, psychologisch beschreibbaren Bedingungen, von Materie etc., um mich dazu in ein Verhältnis zu bringen. Aber ich kann in einer durchdeterminierten, sei sie religiös gedacht oder auch nicht, in einer durchdeterminierten Welt kann ich keine Verantwortung übernehmen.
Da möchte ich auch nochmal anknüpfen. Vielleicht wäre es ja möglich zu denken, dass wir Freiheit gar nicht anders verstehen, als dass Freiheit der Name dafür ist, dass wir verantwortlich sind. Man hat immer wieder darauf hingewiesen, dass es natürlich ein philosophisch gesehen unsinniges Unterfangen ist, Freiheit beweisen zu wollen. Das können wir nicht, weil jeder Beweis eben so funktioniert, dass man etwas aus etwas anderem herleitet und damit eine Abhängigkeit konstruiert. Man hat aber auch immer wieder darauf hingewiesen, dass wir wahrscheinlich in der Lage sind, sämtliche Lebenssituationen sowohl so zu beschreiben, dass diese Art von Abhängigkeit sich darstellen lässt, dass es also möglich ist, eine Art Kausalkette herzustellen und dass man aber auch gleichzeitig dieselbe Geschichte so zu interpretieren vermag, dass sie ein Akt ist, der aus einer Form von Bedürfnis nach Selbstgestaltung, vielleicht auch aus einem freien Willen sich ergibt. Dass also beide Interpretationsmöglichkeiten zu ein und derselben Sache möglich sind. Etwas, was wir im Übrigen in den Augenblicken, in denen Menschen zur Verantwortung gezogen werden, immer wieder ja auch erleben, wenn sie vor Gericht sind und jetzt nun erzählen und erklären sollen, warum sie diese Tat begangen haben, dass sie oft dann eben auch zwei Geschichten erzählen müssen. Und die eine Geschichte ist eine, die aus der Biografie versucht herzuleiten, dass es da ja fast eine Art Zwang gibt, jetzt nun so handeln zu müssen. Und die andere ist eben die, auf die dann auch das Urteil sich beruft, dass es diesen Zwang natürlich nicht notwendig gibt, sondern dass wir immer auch die Möglichkeit hatten, es nicht zu tun, sodass wir es eben entscheiden konnten und damit zur Verantwortung gezogen werden können.
Oder aber es wird unterstellt, dass so wenig Freiheit für die Person zur Verfügung stand, die jetzt gehandelt hat, dass ein modernes Rechtssystem eine Differenz einzieht, und das ist dann die Differenzierung zwischen schuldfähig und nicht schuldfähig, zwischen möglichem Gefängnis und Psychiatrie.
Wenn wir schon bei der Justiz sind, müssen wir vielleicht auch noch etwas anderes mit ins Gespräch bringen. Wir haben eben schon davon gesprochen, Autonomie gibt es nicht allein, sondern immer in einem sozialen Bezug, einem sozialen Gefüge oder auch in einem Staat, der dafür sorgen muss, dass es eine Art soziale Ordnung gibt, um überhaupt in Freiheit leben zu können, Professor Stried.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Menschen sind keine isoliert lebenden Wesen, sondern sie sind konstitutiv davon abhängig, in einem sozialen Verband groß zu werden. Das heißt, es ist notwendig, dass einerseits diese Ordnungen, in denen sie zunächst einmal zu Menschen gemacht werden, autonomiebefördernd sind. Aber gleichzeitig bedeutet das natürlich auch, dass die Menschen, die in einem solchen sozialen System, in einer Gesellschaft, in einem Staat leben, die Verantwortung dafür übernehmen, tatsächlich auch diese Ordnung selber dann wieder zu stabilisieren. Das heißt, sich an das geltende Recht zu halten. Das ist natürlich in freiheitlichen, rechtsstaatlichen Gesellschaften immer prekär, weil sofort die Frage auftaucht, wie stark dürfen diese einzuhaltenden Grenzen dann doch wieder überdehnt werden. Aber das ist das Schicksal. Ich nehme den Begriff jetzt mal, dass eine freiheitliche Ordnung wie die unsere zahlt, dass sie immer auf prekären Füßen steht. Allerdings gibt es auch keine bessere Alternative zu einer auf Freiheit setzenden Gesellschaft.
Letztlich beschreiben Sie das, was die Aufgabe des Staates ist, nämlich zu ermöglichen, dass die Freiheit der Individuen, ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, die Freiheiten der Individuen so miteinander auskommen, so miteinander leben können, dass es zuträglich ist für alle.
Genau, deshalb ist das entscheidende Thema in unserer heutigen Gesellschaft, wie tarieren wir die Pole Sicherheit und Freiheit aus? Da können wir im Moment tagtäglich beobachten, wie das prekär ist. Aber ich kann im Moment auch nicht sehen, dass es tatsächlich eine ersehnte Vorstellung gibt, die Freiheit wieder aufzuheben. Sondern Freiheit ist das Höchste, was sich die Menschheit in ihrer Geschichte erkämpft hat.
Das sagen Sie so. Also im Moment sind wir gerade dabei, und zwar sehr freiwillig, unsere Freiheit aufzugeben. Wir haben bisher überhaupt noch nicht über das gesprochen, was neue Techniken alles an Freiheit kosten. Also das, was wir mit künstlicher Intelligenz in Zukunft können werden, beziehungsweise heute schon können. Das, was im Zuge der massiven Erweiterung digitaler Phänomene stattfindet, dass wir plötzlich Mustererkennungen haben, dass wir eine Menge an Formen von Freiheit abgeben, weil über diese Mustererkennung entschieden wird, wie wir uns zu verhalten haben, beziehungsweise wohin wir zugelassen werden oder nicht.
Das ist natürlich ein sehr interessanter Aspekt, weil sich hier geistesgeschichtlich etwas wiederholt. In vorangegangenen Jahrhunderten war es das Auge Gottes, das alles sieht. Und heute ist es eine vernetzte Informationswelt, die den Menschen so ins Visier genommen hat, dass er total durchsichtig wird. Das ist schon sehr interessant, dass man sich gegen das Auge Gottes gewehrt hat, aber doch immer noch relativ großzügig damit umgeht, immer durchsichtiger in einer durchdigitalisierten Welt zu leben. Ich bin mal gespannt, ob es da irgendwann ähnliche Gegenreaktionen gibt wie gegen den Gott, der in alles hineingekrochen ist und dem Menschen keine Luft zum Atmen liegt.
Was bedeutet das? Im Augenblick ist es ja so, dass wir mit großer Begeisterung davon reden und delegieren gerade dieses Phänomen, dass wir demnächst autonom fahren. Also da ist Autonomie nicht mehr eine Eigenschaft, vielleicht auch die Haupteigenschaft von Menschen, sondern eben eine Technik. Da hat das Wort jetzt nun plötzlich seinen Ort gefunden.
Was bedeutet das denn psychologisch, Professor Morken, wenn wir autonom fahren oder wenn wir Verantwortung, Informationen abgeben an digitale Systeme?
Naja, die Freiheit ist ja immer die Frage, zum einen Freiheit wovon, also was können wir abschütteln im Sinne einer autonomen Selbstbestimmtheit, aber die Frage, die ja auch schon deutlich wurde, ist, wozu nutzen wir das, wo können wir gestalten Und autonomes Fahren kann sicher eine enorme Erleichterung sein, wenn es denn funktioniert. Gleichzeitig ist ja die Frage, wann wird Autonomie und Freiheit nicht tatsächlich auch zu einer Belastung? Sie wissen, dass die Freiheitsgrade psychologisch gesehen absolut zusammenhängen mit der Anzahl und dem Ausmaß von Entscheidungen, die wir treffen müssen. Also der Preis der Autonomie ist das unentwegte Entscheiden. Und psychologisch gesehen ist das ein Kern der zunehmenden Stresserkrankungen. Wir können nicht mehr einfach einen Stromanbieter nehmen, sondern wir müssen immer gucken, haben wir den besten? Sind Sie sicher, dass Ihr Handyvertrag noch aktuell ist? Haben Sie die richtigen Winterreifen drauf? Wie viele Tests, Beurteilungsportale lesen Sie, bevor Sie eine Entscheidung treffen? All diese Mikroprozesse sind für die Seele in hohem Maße belastend. Insofern ist es durchaus verständlich, dass es auch eine innere Gegenbewegung gibt, dass doch da mal jemand sein möchte, der mich wohlwollend an die Hand nimmt, der Entscheidungen trifft. Und insofern ist es psychologisch, aber natürlich auch der Realität angemessen, dass wir uns auch ein bisschen verabschieden von der Idee, alles verändern, entscheiden und bestimmen zu können. Und letztlich ist es ja gar nicht so, dass es entweder das eine oder das andere ist, sondern wir müssen für beide Seiten das richtige Maß finden. Und für mich ist der sogenannte Gelassenheitsspruch oder das Gelassenheitsgebet eigentlich immer wieder ein wunderbarer Ausdruck von dem, dass wir die Mitte finden müssen von diesen beiden Seiten. Dieses Gelassenheitsgebet heißt ja, Gott gibt mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Das heißt, diese Polarität zwischen Akzeptanz dessen, was wir nicht verändern können, und Verantwortung und Gestaltungswillen zu dem, wo man gestalten und verantworten kann, ist etwas ganz Entscheidendes. Und das ist auch immer wieder Thema in den Psychotherapien, die ich zum Beispiel durchführe.
Interessant. Da würde ich Ihnen aber auch gerne die Sorge nehmen. Also weil das, was Sie beschreiben, dieses Übermaß an dauerhaften Entscheidungen, die wir da treffen müssen, das ist eine aus technischer Sicht gesehen Zwischenphase, die wir jetzt durchschreiten. Wir werden alsbald in Phasen hineinkommen, wo wir morgens von einem Wagen abgeholt werden, in dem eine bestimmte Lichtstimmung ist, weil die Daten, die dieses Unternehmen hat, daraus das Licht eben generiert und weiß, das ist die Lichtstimmung, die dieser Mensch, der jetzt in dieses Auto einsteigt, braucht, und eine Musik eingespielt wird, weil es den Musikgeschmack kennt. Das wird uns alles genommen werden und wir kommen dann in eine Art Zustand, ich weiß nicht, ob es ein glücklicher Zustand ist, in dem vielleicht Rousseau gewesen ist, als er auf dem Bieler See hinaus gerudert ist und sich auf den Rücken gelegt hat, in diesem
also
Boot
hat treiben lassen. Also ich weiß, die Idee kommen, dass wir nicht mehr Wahlentscheidungen Weg zu treffen haben. Vielleicht werden Sie solches Auto fahren, aber die meisten Menschen müssen sich immer noch entscheiden, ob sie morgen Kaffee oder Tee trinken, was für eine Art von Röstung, mit welcher Kaffeemaschine, wie viel Löffel. All das wird uns niemand abnehmen, außer Sie programmieren
es wird vorher uns aber nicht mehr
gemäß Ihrer Entscheidungen.
Da bin ich nicht so sicher, ob uns das nicht immer noch überfordern wird. Denn selbst wenn, Herr Werner, Ihre Welt kommt, und sie wird vermutlich in großen Zügen so kommen, habe ich als Individuum ja immer noch das Problem, wie verhalte ich mich jetzt dazu, dass ich so durchschaut bin, morgens abgeholt wird, die entsprechende Lichteinstellung da ist, die entsprechende Musik läuft und so weiter. Das heißt, die alten Sinnfragen werden nur auf einer anderen Ebene wieder neu aufbrechen. Ich würde gerne nochmal an Herrn Murken anschließen, um zu Anfang des Jahres auch etwas Konstruktives zur Funktion der Religion zu sagen. Die christliche Theologie hat für diese Lebenshaltung, für dieses Herzensgebet, haben Sie es gerade genannt, einen Begriff ausgeprägt, der lautet Gnade. Der Begriff hat zunächst einmal nichts mit der Sündenverfallenheit des Menschen zu tun, sondern er meint schlicht und einfach, du darfst sein. Und in dieser frommen Haltung lassen sich vielleicht tatsächlich die Unauswägbarkeiten des Lebens, aber auch der ständige Überforderungsdruck, der an die Freiheit herangetragen wird, den sie sich vielleicht auch selber macht, besser aushalten. In gewisser Weise ist sich die Freiheit ja selbst Schicksal. Sie ist wunderbar, aber kaum hat sie sich entdeckt, weiß sie auch, welche Selbstüberforderung sie selbst sie darstellt. Meine These an dieser Stelle: könnte die Religion tatsächlich eine tröstende Funktion ausüben? Und wenn dann tatsächlich noch der Gott existiert, der hier vorausgesetzt ist, wäre das doch eigentlich ganz wunderbar.
Das ist dann doch ein tröstliches Schlusswort unseres SWR2-Forums vom Schicksal befreit. Wie autonom ist der Mensch? Für die Diskussion bedanke ich mich bei Dr. Sebastian Murken, Professor für Religionspsychologie an der Universität Marburg, bei dem Fundamentaltheologen Professor Dr. Magnus Strete aus Freiburg und bei Dr. Jürgen Werner, Professor für Philosophie an der Universität Wittenherdecke. Am Mikrofon war Holger Gola.